ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener, ich grüße Sie. Die Stimmung bei den Brandenburger Handwerkerfirmen ist nicht allzu gut, egal ob Bäckerei, Autowerkstatt oder Malerfirma. Die Umsätze sinken, oft auch die Zahl der Kundenaufträge. Vor allem die aktuelle Energiepreiskrise verschlechtert die Geschäftslage nochmal. Thema heute bei einem Treffen der Handwerkskammern mit Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Clement in Kaput. RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
Föhn, Schere und Haartönungspinsel. Damit erfüllt Friseurmeisterin Cornelia Erd in Kaput seit Jahrzehnten Kundinnenwünsche und zeigt, was Handwerker können. Aber in letzter Zeit belasten steigende Kosten und bürokratischer Aufwand die Tagesarbeit und geschäftlichen Erfolg.
Strom, große Konzerne kriegen Vergünstigungen, kleine Unternehmen leider nicht. So, dann legt man es auf die Kunden um. Die sagen, na klar, ich verstehe es, aber die sind auch an einer Grenze, wo denen jetzt Geld fehlt. Ja, die Politik vergisst, dass wir das Hamsterrad am Laufen halten.
Vielleicht 500 Meter vom Salon entfernt treffen sich die Chefs der drei Handwerkskammern im Land Brandenburg mit der neuen Wirtschaftsministerin Martina Clement von der CSU, um die ernste Lage im Brandenburger Handwerk zu diskutieren. Steigende Kraftstoff- und Energiepreise würden alle Handwerksbranchen belasten. Die Brandenburger kalkulierten sehr genau, bevor sie Handwerkern Aufträge erteilen. Das schildert Wolf Harald Krüger. Er ist Präsident der Handwerkskammer Frankfurt-Oder.
Es klemmt am meisten im Hauptgewerbe. Auch Maler, Heizung, Sanitär, Elektro, Dach. Und wenn der Neubau, der Wohnungsneubau nicht funktioniert und eingebrochen ist, dann spürt das Handwerk das deutlich und das drückt die Konjunkturstimmung grundsätzlich. Und die zweite Geschichte ist diese angesprungenen Energiekosten, die seitens unserer Lieferanten mit jeder Rechnung sofort auf uns umgelegt werden. Also da ist die Situation sehr, sehr angespannt.
Die Situation entspannen, das könnte eine Preisgleitklausel, schlagen die Brandenburger Handwerkskammern vor. Heißt, seit der Auftragsvergabe gestiegene Material- und Energiekosten könnten bis zur Fertigstellung an den Auftraggeber weitergegeben werden. Wirtschaftsministerin Martina Clement notiert sich einiges in dem 2-Stunden-Gespräch mit den Handwerkskammern. Energiepreise senken, das liegt nicht in ihrer Kompetenz. Sie sagt aber zu.
Aber das Thema Entbürokratisierung war natürlich ein großes Thema, das die Handwerker sehr umtreibt. Da müssen wir sicherlich besser werden, meines Erachtens, oder können noch besser werden, insbesondere auch beim Thema Förderprogramme, Dokumentationspflichten und so weiter. Also alles, was das Land tatsächlich faktisch selber in der Hand hat, müssen wir, glaube ich, alles dran setzen, so gut und so schnell wie möglich für Erleichterungen zu sorgen.
In den nächsten 10 Jahren werden für mehr als die Hälfte der Handwerksfirmen im Land Brandenburg neue Chefinnen und Chefs gesucht. Auch hier hoffen die Handwerksvertreter auf Hilfe durch die Landespolitik. Ansonsten würden Lebensqualität und Wachstumschancen verloren gehen.
Informationen von RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow waren das. Das Glasfasernetz der nächsten Generation. Es ist hochgesichert, robust und hochleistungsfähig, um die kritische Infrastruktur in Deutschland zu schützen. Bei Cyberkrieg, Hackerangriffen und Sabotage. Ein Projekt, für das heute der erste Spatenstich gemacht wurde, in Brandenburg. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen war dabei.
Für Laien mögen die Kabel recht unspektakulär aussehen. Gut daumendick, schwarz ummantelt und aus vielen bunten Fasern bestehend. Aber diese Kabel sollen die Grundlage sein für das sicherste und schnellste Glasfasernetz, das Europa kennt.
Was so klein aussieht, hat ganze 288 Glasfasern drin, was schon eine enorme Kapazität ist. Wir sind für die Zukunft gerüstet. Und das ist auch die Idee des Netzes. Dieses Netz soll die Anforderungen der nächsten 30 bis 50 Jahre abdecken können.
Sagt Nick Hake. Er ist Produktmanager bei der Netz 33 GmbH, die zum Mittelständler Nidax gehört. Beide zusammen entwickeln und bauen das neue Glasfasernetz. Es soll so eine Art Sicherheitsrückgrat der Bundesrepublik werden. Es richtet sich an Behörden, Banken, die Bundeswehr, Großkonzerne, Krankenhäuser, Versicherungen. Im Grunde an alles, was mit sicherheitsrelevanten Daten zu tun hat.
Wir brauchen sowas, weil die Anforderungen gestiegen sind. Wir sehen uns heutzutage auch immer mehr einer hybriden Kriegsführung gegenübergestellt. Man sieht ständig Sicherheitsangriffe, Sabotageversuche. Und Kommunikation ist das Herzstück. Wenn die Kommunikation mal stillgelegt wird, dann ist es ganz schwierig.
Zwischen Öna, Herzberg und Lutherstadt-Wittenberg entsteht nun der erste Abschnitt. In spätestens 10 Jahren soll das gesamte Netz fertig sein. 33.000 Kilometer quer durch Deutschland, immer entlang der Bahntrassen. Nidax-Geschäftsführer Bruno Reufels.
Weil die Bahn hat den Vorteil, sie ist fast überall, also hier auch im Land, aber auch in den großen Städten mittendrin. Und das Eigentum, und somit können wir relativ, denke ich, schnell loslegen.
Und potenzielle Kunden könnte es in Brandenburg bereits geben. Rechenzentren, Autobauer oder die Bundeswehr.
Informationen von Stefanie Brockhausen waren das. Ein junger Syrer soll unter anderem einen Selbstmordanschlag in Berlin vorbereitet haben. Vor etwa einem halben Jahr wurde er unter diesem Verdacht festgenommen. Seit heute steht der 22-Jährige deswegen vor der Staatsschutzkammer des Berliner Landgerichts. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
So ein Glück, dass ich festgenommen wurde, sagt der geständige Angeklagte zum Prozessauftakt heute aus und schildert, wie er über Chatgruppen auf TikTok und Instagram von mindestens 3 Islamisten radikalisiert worden sein soll. In Syrien habe er noch wie ein ganz normaler Muslim gelebt, sei allenfalls zum Freitagsgebet gegangen. Dann sei seine Mutter mit ihm und den 4 Geschwistern in die Türkei gegangen und er habe nach Deutschland gedurft, um zu arbeiten und die Familie zu unterstützen. Seine Träume und Ziele hätten sich hier geändert. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde, soll Abdullah R. nach 1,5 Jahren Berlin islamistisch radikalisiert gewesen sein. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Er soll einen Sprengstoffanschlag und eine Messerattacke geplant haben und soll beabsichtigt haben, möglichst viele jüdische und nicht-muslimische Menschen bei diesem Anschlag zu töten. Die Polizei habe bei ihm Gegenstände sichergestellt, die darauf hindeuteten, dass er bereits dabei gewesen sei, mit Hilfe verschiedener Videoanleitungen einen Sprengsatz zu bauen bzw. diesen Bau vorzubereiten.
4 Anleitungen zur Sprengstoffherstellung soll die Polizei bei der Festnahme des Angeklagten in seinem Schlafquartier bei einem Onkel in Neukölln auf seinem Handy gefunden haben. Er sei Laufbursche des Onkels gewesen, der ein Reisebüro betrieb. Auf den sozialen Medien sei er religiös unterrichtet worden, als Mordaufruf unter anderem gegenüber Juden und Jüdinnen zu verstehende Botschaften der Medien Stelle des IS habe er ebenfalls gelesen und Hinrichtungsvideos gesehen. Was er über Juden gedacht habe, fragt die Vorsitzende Richterin. Die unsere Schwestern und Brüder in Gaza umbringen, sind Ungläubige. Mit allen anderen habe ich kein Problem, sagt der 22-jährige Angeklagte wörtlich. 4 weitere Prozesstage sind geplant. Das Urteil wird Anfang Juni erwartet.
RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling war das. In Berlin ankommen, am Bahnhof Zoo oder am Ostbahnhof, ist für Reisende oft nicht unbedingt ein Vergnügen. Es ist dreckig, in und vor den Bahnhöfen sammeln sich Gruppen, es wird Alkohol getrunken. Die Deutsche Bahn will dagegen jetzt etwas unternehmen. Ab dem 1. Mai gilt am Ostbahnhof und Bahnhof Zoo ein unbefristetes Alkoholverbot. Von dort RBB24-Reporterin Anke Michel.
Das Bild hier gerade sieht so aus. Offenbar bedröhnte Menschen kauern auf dem Bahnhofsvorplatz auf Bänken zum Teil. Gruppen mit Bier und Schnapsflaschen in der Hand trinken und grölen. Und die Reisenden, die eilen dazwischen zu ihren Zügen und müssen auf ihrem Weg immer wieder diesen Gruppen ausweichen. Ich habe die Menschen am Bahnhof Zoo angesprochen und sie gefragt, wie sie es finden, dass die Bahn nun verbieten will, dass Alkohol konsumiert wird.
Ich finde es prinzipiell gut. Ich meine, man kann ja genug Alkohol trinken im öffentlichen Raum. Das muss man ja vielleicht nicht gerade hier im Bahnhof machen. Und wenn das die Probleme ein bisschen lindert, dann denke ich, kann das jeder nur wollen.
Ich finde es gut. Also ich würde es unterstützen. Weil ich bin einfach der Meinung, Alkohol, ich meine, klar kann auch alles lustig sein und so, aber Alkohol kann auch Aggressionen potenziell fördern. Und ich glaube, das gibt weniger Stress dadurch. Und dann liegen auch überall Scherben, Flaschen. Man wird dumm angequatscht und solche Sachen.
Naja, gut, ich meine, ich kenn's nicht anders, Berlin und so kaputte Leute und so. Aber ganz ehrlich, darauf kann ich voll verzichten.
Wo sollen die Menschen hin? Das ist das Problem, ja. Man vertreibt sie von hier, mir geht's auch so, irgendwie geht's mir nah. Und ich denke, welche Schicksale stecken dahinter? Und auf der anderen Seite will ich das natürlich auch nicht, dass sie hier rumliegen, ja.
Chanel ist seit Jahren als Busfahrer für Stadtbesichtigungen im Einsatz. Sein Bus fährt hier ab und er hat eine ganz klare Ansicht zu dem Thema.
Die meisten, die Alkohol trinken, die wissen sich nicht mehr zu benehmen. Und die Polizei kann leider fast nichts durchsetzen. Und die Menschen, die sich hier verhalten wie die letzte Sau, die haben null Respekt vor keinem, wirklich vor keinem. Und hier ist der Bahnhof Zoo, gleich gegenüber ist der Zoologische Garten. Hier kommen tagtäglich Hunderte von Kindern an. Hier kommen tagtäglich Menschen an, die das erste Mal in Deutschland sind und erleben dann sofort ein Bild des Grauens, also des Schreckens. Das ist so stark geschäftsschädigend, dass auch die Geschäfte hier keine Kunden mehr bekommen.
Das Verbot soll ab Freitag gelten im Bahnhof, also auf den Gleisen und in den Eingangshallen und auch auf markierten Plätzen vor dem Eingang. Denn dort überall hat die Bahn das Hausrecht. Hier werden Schilder darauf hinweisen. Auf dem Vorplatz werden dann auch die Bereiche auf dem Boden markiert, damit man Bescheid weiß, ab wo das gilt. Sprecher der Deutschen Bahn ist Michael Klein. Ihn habe ich gerade am Bahnhof Zoo getroffen und mir von ihm sagen lassen, warum die Bahn das Verbot ausspricht.
Bahnhöfe sind Tür zur Reise und Tor zur Stadt. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass sich die Menschen hier auch wohlfühlen und hier gerne herkommen.
Was passiert denn, wenn die Menschen sich nicht daran halten? Was haben Sie da für Möglichkeiten?
Da sind wir sehr sensibel. Wir sprechen die Menschen an, wir weisen sie darauf hin. Und wir werden sie dann deutlicher darauf hinweisen. Und die Deutsche Bahn hat natürlich das Hausrecht für ihre Bahnhöfe. Im schlimmsten Fall müssen wir einen Hausverweis aussprechen.
Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, die sollen das Alkoholkonsumverbot kontrollieren. 24 Stunden sollen sie Streife laufen. Ausnahmen von diesem Verbot gibt es für die Cafés und Restaurants, die Alkohol ausschenken. Dort wird man weiter Alkohol trinken dürfen.
RBB24-Reporterin Anke Michel berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Judith Kirsten und Silja Sodka. Tod und Trauer. Wie soll man sich einem Menschen, der jemanden verloren hat, zuwenden? Soll man ihn trösten, in Ruhe lassen? Was ist richtig? Ein Ort, der diese Unsicherheit nimmt, ist das Tränenreich von Nanni Dennecke-Mantel in Potsdam. Sie selbst hat ihren 21-jährigen Sohn Eli verloren. Vor 4 Jahren stand plötzlich die Polizei vor ihrer Tür mit der unvorstellbaren Nachricht.
Innerlich gab es natürlich ganz oft irgendwie die Situation, dass ich mir gesagt habe, oh, ich halte es nicht aus, das ist so viel Schmerz. Und diese Zerrissenheit, die man am Anfang hat, die kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ne? Diese unheimliche Sehnsucht nach demjenigen, der jetzt einfach so nicht mehr da ist oder da sein soll. Und dann hast du ja aber noch deine Kinder auf dieser Seite. So, ne? Also wie willst du das irgendwie stemmen?
Komm, wir machen einen Second-Hand-Laden auf, hatte Eli mal zu seiner Mutter gesagt. Nun hat Nanni Dennecke-Mantel einen Trauerladen. Hier gibt's nicht nur tröstende Dinge wie Kerzen oder Tränenbücher zu kaufen, man kann auch einfach zum Reden und Weinen kommen.
Der Tod trennt praktisch das Leben davor und das Leben danach. Und diese Trauer dann in dieses Leben danach einzuarbeiten. Also das war so ein zündender Gedanke fürs Tränenreich, dass das den Menschen hier ermöglicht werden kann.
In dem Potsdamer Laden gibt's zum Beispiel Fragekarten, die man gegenseitig ziehen kann, die das Sprechen über Tod, Trauer und den verlorenen, geliebten Menschen erleichtern sollen.
Was war das Verrückteste, was du zusammen mit deinem Verstorbenen je erlebt hast?
An welchem Ort spürst du deinen Verstorbenen ganz nah bei dir?
An diesem Potsdamer Ort darf Trauer sein, denn draußen im Alltag fühlen sich Menschen, die jemanden verloren haben, oft nicht gesehen, erleben Hilflosigkeit und Unverständnis.
Es müssen sich auch oft Trauernde so komische Ratschläge anhören, wie du musst jetzt loslassen oder man ist doch schon ein Jahr her, bist du immer noch traurig, ja, ist ja immer noch tot.
Und so kommt mit der Trauer oft auch Einsamkeit. Kontakte brechen ab, Freundschaften gehen kaputt, Menschen wollen trösten, wissen aber oft nicht wie, sagt Nanni Dennecke-Mantel.
Viele machen sich Stress, weil ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Oh Gott, und dann trete ich ins Fettnäpfchen. Wo ich dann immer denke, du musst ja auch gar nichts dazu sagen. Was willst du zu so einem auch sagen? Ne? Aber zuhören schaffst du. Einfach da sein, einfach zuhören.
Auch für Sie, für die Tröstenden, soll das Tränenreich in Potsdam ein Anlaufpunkt sein.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Zu hören in der ARD Sounds App.